Herzlich willkommen und grüß Gott zum Katechismus, sagt Gregor Dornis. Am gestrigen Sonntag war es nun endlich soweit. Erstmals wurden in Deutschland Katechisten ausgesandt. Über 2,5 Jahre wurden 170 Teilnehmer im Haus St. Ulrich in Hochaltingen ausgebildet, fit gemacht für die Evangelisation, für die missionarische Jüngerschaft. Begleitet wurde dieser Katechistenkurs von uns, von Radio Horeb mit der Radioakademie am Mittwochabend. Und gestern nun trafen sich die 170 Katechisten gemeinsam zur Aussendung. Ort des missionarischen Segens war das Augsburger Diözesanexerzitienhaus St. Paulus in Leitershofen. Ausführender der Sendung kein geringerer als der Augsburger Weihbischof Florian Wörner. Das Evangelium des Tages konnte kaum passender sein, die Emmaus-Jünger im 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums.
Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den 11 und den anderen Jüngern, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an, ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigt er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift. Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Liebe Mitbrüder, Pater Hans, lieber Florian Magda, lieber Pater Thomas, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, Katechisten und Katechistinnen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. 2,5 Jahre haben Sie nun sich zurüsten lassen, geistlich, theologisch, aber auch menschlich, pastoral, um sich vorzubereiten für diesen Dienst als Katechist für die Kirche. Eine lange Wegstrecke mit intensiven Einheiten, mit Höhen und Tiefen kann ich mir vorstellen. Vielleicht war da der eine oder andere, der sich gedacht hat: Mensch, schaffst du das überhaupt? Aber auch mit vielen ganz großartigen und tiefgehenden Erfahrungen. Und jetzt mündet diese Zeit der Zurüstung ein in die Feier der Eucharistie, in dieser Osterzeit, verbunden mit dem Segen und mit der Sendung. Am Ende der Messe heißt es ja: Geht hin in Frieden. Das ist ja immer Sendung. Als Getaufter, als gefirmter Christ haben wir schon diese Sendung, und die wird heute bekräftigt, nicht zuletzt auch durch den Einzelsegen, den ich Ihnen im Anschluss an die Heilige Messe erteilen darf. Und wie passend, dass uns die heutige Liturgie an diesem dritten Ostersonntag sagt, gleich an zwei Stellen: Ihr seid Zeugen dafür. Der Auferstandene hat es gerade eben im Evangelium gesagt: Ihr seid Zeugen dafür. Gemeint ist dafür, dass der Messias leiden musste, aber dass er auferstanden ist und dass er Retter und Erlöser ist aus Sünde und Tod und dass er zur Umkehr aufruft zur Vergebung der Sünden. Ihr seid Zeugen dafür. Und Petrus hat gesagt in seiner Ansprache, dafür sind wir Zeugen. Wir können unmöglich schweigen über das, was wir erfahren haben. Das mit dem Zeugnis geben, das ist, wie gesagt, unser großer Auftrag. Aber, ich sage es ganz bewusst, ich bin nüchtern genug und ich weiß, dass es da wieder so manche Schwierigkeiten gibt, wenn wir in den Alltag hineingehen. Ich glaube, alle sind hochmotiviert und haben viele Gedanken, viele Ideen und denke ich auch viel Kompetenz jetzt bekommen, das zu tun, das richtig zu tun, dieses Zeugnis geben für den Auferstandenen, für die frohe Botschaft der Rettung, der Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus. Aber da werden diese Schwierigkeiten schon wieder auftauchen. Und ich darf einige aufzählen und zugleich auch die Gegenmittel anführen, entlang am Evangelium, das wir eben gehört haben. Von Zweifel und Verwirrung der Jünger ist die Rede angesichts der Begegnung mit dem Auferstandenen, der erneuten Begegnung mit dem Auferstandenen. Verwirrung und Zweifel. Ein erstes Gegenmittel, das sich aus dem Evangelium gegen Ende ergibt, ist, der Herr schließt ihnen das Wort auf. Er hält einen Bibelkreis, wenn man so will. Ausgehend von Mose und den Propheten erläutert er ihnen, musste nicht das alles so geschehen, dass der Messias leide, dass er von den Toten auferstehe und dass er die Welt rette und dass er gekommen ist, die Welt zu retten. Das Wort Gottes am besten jeden Tag zur Hand nehmen und betrachten. Ich habe es schon oft gesagt an dieser Stelle, ich wiederhole mich da, aber man kann es gar nicht oft genug sagen, nach dieser 5-Schritt-Methode der Lectio Divina. Erstens lesen, Lectio. Diese Stelle, das Evangelium, das Tagesevangelium, was auch immer man für einen Abschnitt aus der Bibel nimmt, einfach mal durchlesen mit der Frage, was steht drin, ohne gleich die eigenen Gedanken dazu hinein zu interpretieren. Lectio lesen, was steht drin? Mit der Frage, ja, was ist da? Den Zusammenhang erfassen, den Inhalt verstehen. Das zweite, Meditation, mit der Frage, was sagt das, was ich gerade gelesen habe, mir oder uns, wenn wir in Gemeinschaft, in einem Bibelkreis etwa, das Wort Gottes betrachten. Meditation, was sagt der Text, das Wort mir, jetzt in meiner konkreten Situation? Und das kann durchaus herausfordernd sein. Das kann mich provozieren. Da kann freilich auch Freude, Trost aufkommen. Das Wort Gottes berührt einen. Der Frage, was sagt es jetzt mir? Der dritte Schritt, die Oratio, das Gebet. Mit der Frage, was möchte ich jetzt Gott sagen als Antwort auf sein Wort? Und anhand dessen, was wir da beten, was wir da austauschen mit dem Herrn, auf Grundlage dessen, was wir gelesen und betrachtet haben, merkt man schon, dass das Wort Gottes was bewegt hat, was verändert hat. Das Gebet bringt schon zum Ausdruck. Wir tauschen uns mit dem Herrn aus über das, was er uns mit seinem Wort sagen möchte. Oratio, Gebet. Und viertens, Contemplatio. Mit der Frage, was muss sich bei mir ändern? Angestoßen durch das, was ich jetzt gelesen habe. Wo gibt es noch Unterschiede sozusagen zwischen der Sicht Gottes und meiner Sicht? Wo gilt es, meine Sicht der Dinge der Sicht Gottes anzupassen? Wo bedarf es der Umkehr? Wo bedarf es der Änderung meiner Gedankenwelt? Wo bedarf es des Umdenkens, damit ich von Gott her denke? Damit ich mir seine Sicht der Dinge, seinen Blick auf die Realitäten, auf das, was mich umgibt, auf das, was in der Tagesschau zu sehen ist, im Radio zu hören ist, auf das, was mich gerade bewegt, damit seine Sicht der Dinge meine Sicht wird. Und da kommt richtig Verwandlung hinein, wenn wir umdenken, wenn wir uns vom Wort Gottes bewegen lassen, von Gott her zu denken und seine Sicht der Dinge anzunehmen. Gottes Wort ist scharf, ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, heißt im Hebräerbrief. Es richtet über unsere Gedanken. Und dann das Vierte, wenn man die Bibel wieder zumacht, die Gebetsecke verlässt oder die Kapelle oder den Ort, wo wir uns zurückziehen, uns diese Zeit nehmen für die Betrachtung der Heiligen Schrift. Das Fünfte ist dann immer das Aktive, die Aktion, dass wir uns selber zum Geschenk, in Liebe zum Geschenk für andere machen, wie auch immer das ausschaut im Alltag. So können wir alle Verwirrung, alle Unklarheit und allen Zweifel Stück für Stück beseitigen, wenn wir uns mit dem Wort Gottes kontinuierlich beschäftigen. Das brauche ich, denke ich, nicht wiederholen. Das hat Pater Bourbon und haben andere, denke ich, oft genug gesagt. Das ist das Erste. Gegen Verwirrung und den Nebel des Zweifels angehen, indem wir mit dem Wort Gottes ständig in Berührung sind, es uns zu eigen machen, die Sichtweise Gottes uns zu eigen machen und so Klarheit bekommen. Das Zweite, das Erkennen. Und zwar nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen. Das Wissen darum, das gläubige Wissen darum, er ist es, dem ich begegnen darf, im Wort, im Sakrament, beim Brechen des Brotes. Die Emmaus-Jünger haben sie erfahren. Die Jalousien gingen sozusagen auf. Das Fuchzgerl ist gefallen. Sie durften es erkennen. Das ist eine Herzenssache, nicht nur eine Sache des Verstandes. Und das ist vor allem Frucht des Heiligen Geistes. Pfingsten ist ja noch nicht gekommen. Sie warten auf diesen Beistand, der sie einführen wird in die ganze Wahrheit, den Geist der Wahrheit, den Geist der Erkenntnis, der Weisheit. Und diesen Geist am besten täglich beten. Ich mache das. Komm, Heiliger Geist, erfüll die Herzen deiner Gläubigen, entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe, sende aus deinen Heiligen Geist und das Angesicht der Erde wird neu. Ich mache es auch mit dem Pfingsthymnus, bete ihn jeden Tag, vor jedem Vortrag, vor jeder heiligen Messe, vor jeder Sitzung und lade auch diejenigen ein, die mit mir die Sitzung, ja, die mit mir am Tisch sitzen und planen und entscheiden, um den Heiligen Geist zu beten. Und ich mache wunderbare Erfahrungen. Sitzungen laufen anders, wenn der Heilige Geist mit kann und eingeladen wird und eine Rolle spielt und inspiriert und lenkt und befruchtet. Der Geist der Weisheit, der hilft zu unterscheiden, was ist richtig, was ist falsch, was ist wichtig, was ist sekundär. Sapientia, das lateinische Wort für Weisheit, wenn man es wörtlich übersetzt, kommt raus Geschmackskunst. Ich meine das jetzt nicht in Bezug auf Suppen und Soßen, die man auch abschmecken muss, sondern in Bezug auf die Wirklichkeit, die es auch irgendwie zu erspüren, ja, abzuschmecken gilt, mit der Hilfe des Geistes Gottes. Weise Menschen haben einen Blick für das, was wirklich dran ist, was wahr ist, was jetzt Sache ist. Sie hören die Nachrichten anders. Sie nehmen die Dinge, die um sie herum passieren, anders wahr und kommen zu, nicht selten zu anderen Urteilen. Die Dinge, die sich so ereignen, die Wirklichkeit abschmecken mit der Hilfe des Geistes Gottes, der Geist der Weisheit ist, und ihn erkennen. Was nützt es, wenn man die ganze Welt erobert, erkennt, dabei aber das Wichtigste nicht im Blick hat, nämlich den Herrn? Wir denken an Petrus, der auch wie der Herr auf dem See Genezareth dem Herrn entgegengehen möchte, auf dem See. Solange er den Herrn im Blick hat, behält er Oberwasser. Und dann schaut er auf sich, wird sich seiner Situation, der er sich momentan befindet, bewusst, schaut nur auf sich, verliert den Blick, Kontakt mit dem Herrn und sauft ab. Petri heil, der Griff des Herrn nach seiner Hand rettet ihn aus dem Wasser. Den Herrn im Blick haben, den Herrn erkennen, an ihn glauben, im Herzen wissen, er ist da, er ist es. Und der Herr tut ja alles. Wir haben es im Evangelium gehört, dass den Jüngern die Augen des Herzens aufgehen. Er lädt sie ein, begreift doch, im wahrsten Sinn des Wortes, ihr dürft meine Wundmale berühren. Sie dürfen sich vortasten. Sie dürfen ihn ergreifen, sodass sie selber ergriffen werden und dass es ihnen bis ins Mark geht, zu Herzen geht. Und er isst sogar. Kein Gespenst kann essen. Kein Gespenst hat Hunger. Nein, er ist es. Die Auferstehung hat Hand und Fuß. Er ist da, leiblich. Freilich in einer anderen Weise. Er ist schon in der anderen Welt. In dieser Welt, die uns verheißen ist, in der wir eigentlich seit der Taufe schon drinsteht, deren Vollendung aber noch aussteht. Wir stehen ja in dieser Spannung zwischen dem schon erlöst und noch nicht. Wir stehen schon in diesem neuen Leben, aber in seiner Fülle wird es erst noch Realität werden. Ihn erkennen, mitten im Alltag, in der Feier der Eucharistie, im Brechen des Brotes, im Wort, in der Kirche, da wo zwei oder drei, und meistens immer mehr versammelt sind, da ist er ja da, in der Begegnung mit dem anderen. Erkennen, den Heiligen Geist einladen, dass uns die Augen aufgehen. Ein drittes. Die Jünger haben Angst, sie erschrecken. Auch wir haben es manchmal mit der Angst zu tun und die Furcht hindert uns manchmal, dass wir hinstehen für unseren Glauben, dass wir die Wahrheit bezeugen. Diese Angst, dieses Erschrecken der Jünger ist allerdings nicht Furcht, Menschenfurcht oder so, Angst, sondern eher Ehrfurcht, Respekt. Und von dieser Ehrfurcht, von diesem Respekt ist immer in der Heiligen Schrift die Rede, wenn es zu Gottes Begegnungen kommt. Und ich glaube, das könnte schon das Rezept sein gegen alle Menschenfurcht, gegen alle Heidenangst, diese Gottesfurcht beständig zu leben. Nicht im Sinne von Angst haben vor Gott, sondern im Sinne von Ehrfurcht. Gott anbeten, Gott die Ehre geben im Lobpreis, aber auch ganz konkret in der eucharistischen Anbetung, indem wir uns hinknien. Und wenn es körperlich nicht geht, dann wenigstens innerlich sich klein machen vor Gott. Nirgends ist der Mensch größer, hat Johannes der 23., der große heilige Papst, gesagt, nirgends ist der Mensch größer als da, wo er vor Gott kniet. Wer das Rückgrat besitzt, sich vor Gott zu verneigen, im wahrsten Sinn des Wortes, aber auch im übertragenen Sinn, wer sich nicht zu schade ist, sich hinzuknien vor diesem großen Gott, der wird merken, dass er aufgerichtet wird, dass er gestärkt wird. Die Gottesfurcht ist das beste Mittel gegen Heidenangst, gegen Menschenfurcht. Wer vor Gott kniet und das Rückgrat hat, es zu tun, der braucht vor nichts und niemanden in dieser Welt zu buckeln und Duckmäuser zu sein. Er kann aufrecht durch diese Welt gehen als Erlöster und kann hinstehen, kann den Herausforderungen, den Problemen die Stirn bieten und muss nicht gleich einknicken. Gottesfurcht, die Anbetung Gottes, der Lobpreis, die eucharistische Anbetung geben immer Mut und Kraft, neu aufzustehen und hinzustehen für den Glauben, für die frohe Botschaft der Erlösung und auch für die Kirche. Ihr seid Zeugen dafür, sagt der auferstandene Herr. Dafür sind wir Zeugen, bekennt Petrus in der Apostelgeschichte. Liebe Schwestern und Brüder, ich denke, in dieser Stunde, da wir uns versammelt haben, diesen Katechistenkurs, diesen 2,5-jährigen, zu beenden und dankbar zurückzublicken, Gott die Ehre zu geben und um seinen Segen zu bitten für die Sendung. Ich denke da an mein bischöfliches Motto, an meinen Wahlspruch, der entnommen ist aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 24. Wir predigen, wir verkündigen, sagt Petrus, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Vorher sagt er, für Juden ein Ärgernis, sein Kreuz, die Botschaft vom Kreuz. Für Juden ein Ärgernis, für die Heiden Torheit. Für die Berufenen aber Christus, Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Wir werden dem begegnen, dass manche verärgert sind über unser Zeugnis. Manche uns auch für dumm verkaufen oder als dumm ansehen oder belächeln. Machen wir uns nichts draus. Für Berufenen Christus, Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Ihn dürfen wir verkündigen. Von ihm her dürfen wir uns inspirieren lassen, Kraft geben lassen und dafür dürfen wir Zeugnis geben. Allen Mut dazu und danke, dass Sie sich eingelassen haben auf diesen Kurs und sich senden lassen zum Zeugnis für Christus und sein Evangelium. Amen.
Das war der Katechismus bei Radio Horeb mit der gestrigen Predigt von Weihbischof Florian Wörner bei der Aussendung der Katechisten für die Evangelisation, die nach 2,5 Jahren Kurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen nun bereit sind für die missionarische Jüngerschaft. Diese Predigt im Aussendungsgottesdienst von Weihbischof Florian Wörner können Sie nachhören auf einer CD und auch in unserer Mediathek. Und wenn Sie in unserer Mediathek sind, auf horeb.org, schauen Sie bei Events, dann finden Sie weitere Beiträge von diesem Treffen zur Aussendung der Katechisten, Beiträge von Pater Hans Buob und unserem Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher. horeb.org, Mediathek, Events. Und einer der vielen prägnanten Sätze, den wir heute auch als Merksatz mitnehmen können, wir alle, das ist der Satz aus der Predigt von Weihbischof Wörner, Gottesfurcht ist das beste Mittel gegen Heidenangst. Mein Name ist Gregor Dornis, danke Ihnen allen fürs Dabeisein, vor allem auch, dass Sie durch Ihre Spende dieses Radio möglich machen. Und damit lassen wir diese Katechismus-Sendung auch ausklingen. Gerade eben haben wir ja den Aufruf von Weihbischof Wörner zum lebendigen Zeugnis für den Großen, den Lebendigen, den Allmächtigen und Barmherzigen Gott gehört. Als 2005 am Hochfest Petrus und Paulus das Kompendium des Katechismus der katholischen Kirche veröffentlicht wurde, schrieb Benedikt XVI. Damals, Zitat, 40 Jahre nach Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils und im Jahr der Eucharistie 2005 stellt das Kompendium ein weiteres Hilfsmittel dar, um bei den Gläubigen aller Altersstufen und Stände den Hunger nach Wahrheit zu stillen und auch dem Bedürfnis jener entgegenzukommen, die zwar nicht gläubig sind, aber nach Wahrheit und Gerechtigkeit dürsten. Die Veröffentlichung des Kompendiums des Katechismus erfolgt am Hochfest der heiligen Apostel Petrus und Paulus, der Säulen der ganzen Kirche und vorbildlichen Verkünder des Evangeliums in der antiken Welt. Dieser Apostel, und da erinnern wir uns an das Evangelium und an die Predigt von Weihbischof Wörner, diese Apostel sahen, was sie verkündeten und bezeugten die Wahrheit Christi bis zum Martyrium. Ahmen wir ihren missionarischen Eifer nach. Und bitten wir den Herrn, dass die Kirche immer der Lehre der Apostel folge, von denen sie die erste frohe Ankündigung des Glaubens empfangen hat.